wenn du mitbekommen möchtest, dass dein Kind zur Welt kommt, hör auf, Brote zu schmieren.
Das wirst du vermissen.
Genau. Okay, das kann... Das kenne ich. Verstehst du?
Hallo. Hey. Schön, dass ihr wieder da seid.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass wir uns hier wieder treffen und freue mich sehr auf deine angekündigten Fragen.
Genau, ich habe Fragen rausgesucht, die mir einfach angezeigt wurden, dass man sie seiner Mama mal stellen kann. Das hat mich ein bisschen neugierig gemacht und ich finde auch grundsätzlich, dass wir uns mehr Fragen stellen, aber ich mag das auch sozusagen wir uns Menschen. Das kann natürlich jeder selber entscheiden, aber ich stelle auch tatsächlich völlig aus dem Nichts, wenn mich plötzlich was interessiert oder mir plötzlich was begegnet, Freunden per Nachricht oder so irgendwelche Fragen aus der Kindheit oder irgendwas, was man als random bezeichnen könnte. Aber ich finde das irgendwie so schön und so wichtig, nicht immer davon auszugehen, dass man sich eh schon kennt und eh schon alles weiß oder man schon klarkommt, sondern mich interessiert das auch wirklich, was du zu dem und dem Punkt denkst oder was du eigentlich magst und was mit was du dich umgibst, gerade wenn man vielleicht jetzt nicht einen Alltag miteinander teilt, wie jetzt in einer Freundschaft oder so einer Distanz, also wie sagt man, Fernfreundschaft sozusagen. Genau, also ich finde das persönlich immer sehr wichtig und sehr schön, so irgendwie tiefer im Kontakt zu bleiben.
Ja, absolut. Also für mich sind Fragen einfach immer ein Zeichen von positiver Neugierde, also wirklich Interesse. Ich habe halt persönlich immer gemerkt, dass es so Fragen gibt, die mich total stressen, weil ich sie nicht beantworten konnte. Lieblingszahl, Lieblingsfarbe, Lieblingsdies. Und gleichzeitig merke ich, aber wie sehr ich darüber eben wirklich Menschen kennenlerne, weil ich mich teils dabei ertappe, in gewissen Kontakten eine Frage, also dass ich dann bewusst Fragen stelle, weil ich sonst quasi eine Idee zu dem Menschen habe. Und wenn ich eine Frage stelle, kriege ich ganz oft eine ganz andere Antwort, als meine Idee zu diesem Menschen war.
Total.
Ja, und das finde ich halt daran total schön. Und von daher,
Ja, Lieblingszahl, gut, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine oberflächliche Frage. Aber ich weiß nicht, einfach was man eigentlich so mag. Genau, weil ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der habe ich ganz lange, weil ihr Zimmer war rot-schwarz, habe ich ganz lange rot mit ihr verbunden. Oder von irgendeinem Sternzeichen werden ja auch so Farben zugeordnet, war dann lila. Und da habe ich irgendwann so gemerkt, magst du das aber eigentlich? Mhm. Was sind eigentlich die Farben, die du jetzt gerade magst? Ja. Die du gerne trägst, die du gerne anguckst, was ist eigentlich jetzt gerade das, ja? So, genau.
Ja. Also Fragen sind wichtig, weil sie einfach ergebnisoffen sind und wirklich dem anderen einen Raum geben.
Ja.
Ja.
Und man muss ja auch nicht alle Fragen beantworten, ne? Nee. Wenn du sagst, dich stressen welche.
Ja.
Ich probiere es einfach mal.
Ja.
Genau, was denkst du, was du quasi ja richtig gemacht hast als Mama? Oder wie soll ich sagen, wo hast du das Gefühl, dass darauf guckst du gerne zurück, dass, ja, weißt du, richtig finde ich immer so schwierig, aber das hast du gut gemacht, das fühlt sich gut an, das findest du gut.
Also was sich tatsächlich gut anfühlt, das ist aber sehr pauschal, ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe immer Verantwortung für das übernommen, was ich getan habe. Das heißt, dass du in meinem Empfinden immer ein Gegenüber hattest für das, was ich verbockt habe auch. Dass ich das Gefühl habe, ich suche keine Ausreden. So, das ist pauschal. Ganz individuell, ich sage jetzt mal eine Situation konkret. Den körperlichen Kontakt und die Offenheit für dich. Also wirklich interessiert an dir sein und dir den Raum geben, deine Persönlichkeit und dich also zu entwickeln und dich zu entfalten. Das fühle ich für mich als gut.
Mhm, schön. Mhm.
Du darfst auch was dazu sagen.
Ja, nee, aber ich glaube, manchmal brauche ich ein bisschen länger, um dann was in mich aufzunehmen, sozusagen. Ich höre dich und kann verstehen, was du sagst, aber habe jetzt nichts Eigenes dazu gerade.
Nee, okay. Aber falls ich was sage, was völliger Bockmist in deinem Empfinden ist, darf das auch ausgesprochen werden.
Ich darf darauf reagieren, ja.
Ja, bitte.
Aber ich frage dich jetzt ja in erster Linie.
Okay,
und dann... Wie würdest du rückblickend die Geschichte von dem Tag meiner, von meiner Geburt? Ich bin ja sehr früh morgens geboren, aber du hast mir ja schon ein bisschen was erzählt von den Fakten her. Hier wäre jetzt so die Frage nach den Gefühlen.
Mhm. Okay.
Da wäre ich mal gespannt, weil die Geschichte, wie du also sozusagen an den Fakten langgehangelt habe ich schon noch auch im Blick und habe auch eigene Bilder bekommen, aber das Gefühl, die Frage fand ich sehr interessant.
Also deine Geburt wurde ja, also du bist ja am 1. Januar geboren. Und das heißt, am 31.12., das ist für mich immer ein Tag bis zu dem Zeitpunkt gewesen, an dem ich so melancholisch war. Und ich war sehr erstaunt, dass ich diesen Jahreswechsel als so leicht empfunden habe. Und ich war so ganz in meiner Welt und ich war so ruhig und entspannt. Und es war so, dass ich am Silvestertag selber war ich mit einem Hund spazieren, den ich betreut habe, und bin noch über den Bahndamm geklettert und habe da, weiß ich noch, mich geärgert, dass ich gedacht habe, jetzt wäre ich auch noch inkontinent, weil anfing irgendwie an mir alles runterzulaufen. Im Nachhinein war das das Fruchtwasser. Das heißt, ich habe da die Geburt nachmittags gegen 4:30 fing die eigentlich an. Oder 3:30. Nee, das muss vorher gewesen sein. Du bist um 7, doch 4:30, genau, 4:30 ungefähr war das. So, und deswegen, ich war, sag ich mal, da, wo eigentlich die Geburt eingeleitet hat, war ich so wie ein bisschen benebelt und alles war okay und es war so smooth und ich war so gependelt. Und dann sind wir ins Bett gegangen gegen 1 und dann bin ich ja 2 Stunden später wach geworden. Und da weiß ich, da habe ich Schmerzen gehabt und da wurde ich panisch. Also da habe ich gemerkt, dass ich wirklich Angst bekomme und froh war, dass ich die Hebamme anrufen konnte, weil klar war, dass ich eine Hausgeburt möchte. Und ich weiß, das schlimmste Gefühl war, ins Krankenhaus zu müssen. Die hat mich beruhigt, ist dann auch gekommen und ich weiß, die Zeit, bis sie da war, das hat dann auch nochmal eine Stunde oder so gedauert, habe ich wirklich einfach Angst gehabt. Ich habe mich ins Bett gelegt und habe die Beine zusammengepresst und hatte einfach Angst, was jetzt passiert. Und ich habe mich dem nicht richtig gewachsen gefühlt. Und dann kam sie und hat eine ganz große Ruhe ausgestrahlt, hat das Badewasser einlaufen lassen. Und da war das so, dass sie mir die Rückmeldung gegeben hat, dass ich viel zu klar bin, dass ich noch viel zu ansprechbar bin. Und ich habe gemerkt, wie ich beschlossen habe, dass ich richtig in mir alles zugezogen hat und ich nur gedacht, ich will das nicht mehr. Das soll jetzt aufhören. Also ich habe auf einmal realisiert, es gibt jetzt nur noch eine Richtung, nämlich dass das Baby aus mir kommt. Und das war ein ganz schlimmer Moment, als ich gemerkt habe, es ist alternativlos.
Ja.
So, ich kann nichts mehr entscheiden, sondern das gibt jetzt nur noch diese eine Richtung. Da hat sie mich dann homöopathisch unterstützt und ab da war das so, das ist so wie immer in meinem Leben. In dem Moment, wo ich akzeptiert habe, es gibt nur eine Richtung, habe ich mich dem hingegeben. Und ab da habe ich einfach nur, ich sag mal, meinen Körper wirken lassen, hab das, was die Hebamme quasi gesagt hat, pressen oder nicht pressen gemacht. Und dann gab es den Moment, wo ich gesehen habe, dass sie ein Zeichen machte, dass sie den Finger nahm und quasi so einmal um ihren Hals, also so um den Kopf quasi wie gezeigt. Und mir war klar, dass jetzt was los ist. Und dann hat sie zu mir gesagt, bei der nächsten Wehe muss das Kind da sein. Ach so, nee, zwischendurch gab es noch Momente, wo dadurch, dass das ja nun zu Hause war, ein Kerzenlicht, dass sie dann auf einmal meinte, mir einen Spiegel zwischen die Beine halten zu müssen und zu sagen, ich könnte ja mal gucken, dass man das Köpfchen schon sieht. Und da weiß ich, da bin ich wütend geworden, wo ich gedacht habe, lass mich in Ruhe. Jetzt, ich gucke mir jetzt nicht irgendwelche Sachen da zwischen meinen Beinen an. Also es war totaler Stress und die so, ah, das kann sein, dass die rote Haare kriegt, also das Baby rote Haare
hat.
Und das war, sie hat eigentlich so eine Atmosphäre von Leichtigkeit verbreitet, hat, stimmt, noch Thorsten, also den Vater, dazugerufen, weil sie gesagt hat, wenn du mitbekommen möchtest, dass dein Kind zur Welt kommt, hör auf, Brote zu schmieren, sondern komm mal hoch. Und das waren so Momente, wo ich noch irgendwie so realisiert habe, es ist jetzt alles soweit und dann habe ich mich dem hingegeben und war raus aus der Angst. Da war ich nur noch in meinem Körper, in diesem Machen und habe dann tatsächlich auch mit dieser letzten Presswehe dich zur Welt gebracht. Ich weiß nur, dieser Moment, als du dann auf meinem Bauch gelegen hast, der war schön und gleichzeitig, also du warst, das war schön und sehr intensiv und relativ schnell war aber der Gedanke da, da kommt nie wieder was rein und nie wieder was raus und ich verstehe nicht, wie man das als den schönsten Moment seines Lebens beschreiben kann. Also es war, ich habe das Gefühl, ich habe mich der Natur hingegeben, aber es wäre jetzt gelogen, wenn ich den Prozess selber als schön empfunden hätte.
Ja, verstehe ich.
Und ja, das war die Geburt direkt, ja.
Okay, danke. Welche Seite, welchen Aspekt von dir siehst du in mir? Was denn?
Ja, ist zu viel. Ich entdecke gerade zu viel Parallelen. Deswegen, ich versuche das jetzt mal zu komprimieren. Das ist echt schwer. Die hohe emotionale Intelligenz. Gepaart mit einem absoluten Gerechtigkeitssinn. Und Richterin gnadenlos.
Bist du auch?
Hm.
Ja, okay.
Und da gleichzeitig diese hohe Sensibilität und Sensitivität. Also diese Paarung zwischen, diese Mischung aus diesem sehr starken, kraftvollen und gleichzeitig dieses hochsensitive und sensible aber auch. Ja, so.
Aber siehst du eigentlich, oder hast du mal, oder siehst du irgendwas von meinem Vater in mir, was du mal nicht so cool fandst?
Das war dieses sehr Wertende. Also ich hatte das Gefühl, es gab eine Zeit, wo du sehr
Excuse me? Mama! Was? Du bist doch voll wertend auch. Oh, das darf ich jetzt so nicht... Oh, David, Mama. Okay, du sagst, das ist vom
Papa. Das war eine andere Kälte. Das war eine... Als ich sie... Okay, das kann... Das kenne ich. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war etwas, wo ich das Gefühl habe, es wird so wirklich kalt. Auf eine Art, wo ich gesagt habe, wenn du dich in diese Richtung entwickelst. Ich hatte das Gefühl, dass die soziale Komponente dabei weggefallen ist, eine Zeit.
Aber was ist denn Richterin gnadenlos dann?
Richterin gnadenlos sich selber gegenüber.
Aha.
Diese Strenge mit sich, diesen hohen Anspruch.
Aber wenn man das mit sich hat, hat man das doch auch mit anderen.
Das,
eröffnet dir gerade ein neues Feld, ne?
Nein. Ich finde tatsächlich dieses Bewerten, also ich arbeite ja nun mal mit Menschen und die erleben mich als nicht wertend und ich finde mich da auch nicht wertend.
Geht ja nicht um deine Arbeit, wir reden ja ganz normal jetzt über uns.
Empfindest du mich wirklich als wertend jetzt? Ja, okay. Okay, spannend. Können wir nochmal
drüber? Ich darf dich mal dran erinnern, als wir in der Therme waren. Ich konnte nichts sehen und hatte dann sehr viel Infos.
Das ist in diesem Vergleich dann, ne? Ja, okay, aber nein. Also, ich habe Aspekte von deinem Vater gesehen und die waren für mich, die hatten so eine Kälte, die waren wirklich nur aus dem Kopf heraus. Und das habe ich, heißt ja nicht, dass ich keinen blinden Fleck habe, was mich anbetrifft, aber die habe ich mir ihm zugeschrieben als mir.
Ja, okay, interessant. Wenn du dich so weiterentwickelst, was hast du mir gesagt? Wenn du dich so weiterentwickelst, dann kriegen wir ein Problem.
Ja.
Richterin gnadenlos. Okay. Dann gibt es hier eine Frage, dass man durch die alten Fotos von, in dem Fall dir, gehen könnte und fragen könnte, wer du warst, bevor du Mama warst. Ich finde, das haben wir sehr oft gemacht und ist jetzt ja auch schwierig, wir haben ja keine Fotos. Kann man auch ohne Fotos, aber ich habe das geliebt, ne? Fotos anzugucken und dich zu fragen. Also ich liebe das auch immer noch, von dir alte Geschichten sozusagen zu hören. Weil das ist mir aufgefallen. Ich meine, nicht zum ersten Mal, aber wieder aufgefallen, dass du, also seitdem ich natürlich fühlen und denken kann, bist du in meinem Leben, aber andersrum ist es halt nicht so.
Genau.
Das ist so krass, du hast 27 Jahre ohne mich verbracht und ich kenne mein Leben ohne dich gar nicht.
Das stimmt, ja.
Also das finde ich schon, deswegen habe ich dich auch sehr oft, sehr viel eigentlich darüber gefragt, wie war dein Leben früher, weil das wollte ich kennenlernen.
Ja.
Okay, welchen Traum hast du losgelassen? Also hier wird jetzt so die Frage gestellt, als das Leben quasi schneller passiert ist, als du handeln konntest oder als du es planen konntest oder so. Also gab es mal irgendwie was, wo du gemerkt hast, das Leben läuft jetzt hier gerade rasant in eine andere Richtung und stattdessen hast du irgendwelche Wünsche, Ziele, Pläne
losgelassen? Nein.
Du hast gesagt, es war immer dein Traum, Sängerin zu werden zum Beispiel.
Ja, aber das war ja was ganz anderes. Also in dem Alter, das ist anders. Das hat eine andere Energie, eine andere Geschmacksrichtung.
Also gibt's gar nichts. Okay, wow. Okay.
Warte mal.
Ja?
Es geht um die Schnelligkeit, daran habe ich mich gerieben. Also gab eigentlich, glaube ich, immer diesen Traum, eine Wildtier-Auffangstation zu haben. Und diesen Traum kriege ich halt nicht umgesetzt. Aber woran das liegt, kann ich dir jetzt nicht genau. Oder das wäre jetzt halt aber was anderes als mit Schnelligkeit zu tun. Ich sehe mich halt wirklich in meiner eigenen Verantwortung, dass ich die Träume, die ich mir nicht erfülle, haben für mich nicht damit zu tun, dass das Leben irgendwas macht oder nicht macht, sondern dass ich etwas nicht mache oder mache.
Ja.
Ja. Ja.
Gab es etwas, worüber du dir mal Gedanken oder auch Sorgen gemacht hast, die jetzt mittlerweile gar keine Rolle mehr spielen?
Naja, dass du nicht, dass ich dich nicht großziehen kann, dass dir was passiert im Kleinkindalter, dass du, dass irgendwas in der Obhut von mir passiert, das dich an deinem Leben hindert. Also emotional jetzt, aber jetzt mal oberflächlicher gesprochen. Und das ist ja jetzt, du bist 32, lebst dein Traumleben und von daher die Befürchtung hat sich erledigt.
Ja, schön. Mir fällt jetzt nochmal wegen dem Bewerten, ne? Mhm. Wegen des Bewertens, weil ich weiß, es ist schon ein bisschen hart, wenn man sowas sagt, aber was du jetzt gesagt hast, was deine Klienten über dich sagen, das ist ja auch im privaten Bereich so. Natürlich, ich kenne genau das an dir, dass du gar nicht wertend bist und man das Gefühl hat, man kann wirklich ehrlich, ernsthaft mit allem zu dir kommen. Ne? Also das ist mir schon nochmal wichtig, es gibt halt beides. Das heißt aber nicht, dass das eine oder das andere nicht stimmen kann.
Also für mich...
Auch wenn du jetzt so Sachen über mich sagst, das sind ja krasse Sachen, aber das ist ja nicht... As if, ich meine, ich bin super liebevoll zu mir und ich kriege so oft von Freunden gesagt, dass sie das beeindruckend finden, wie achtsam ich mit mir umgehe. Und trotzdem verstehe ich auch, was du meinst mit Richterin gnadenlos. Also es sind ja alles auch Aspekte, die wir vielleicht von uns mitbekommen haben, genau. Die wir jetzt sagen wie wir sind. Aber das heißt ja nicht, wie stark das wann wie ausgeprägt
ist. Also das Richterin gnadenlos ist ein altes Thema, aber das habe ich in dir gesehen früher.
Es war mir nur noch mal wichtig, vor allem für dich mit dem Bewerten zu sagen, dass, weil du das gesagt hast, dass du als sehr unbewertend wahrgenommen bist und da würde ich nicht grundsätzlich widersprechen. Ich verstehe das genau und empfinde das auch so.
Ja, und ich möchte es differenzieren. Ich finde, im privaten Bereich oder in einem persönlichen Bereich empfinde ich mich nicht als wertend. Wo ich wertend werde, ist, wenn das sozusagen, was du jetzt mit der Therme meinst, wenn das Menschen sind, die sozusagen nicht mich betreffen in dem Sinne. Also ich habe das Gefühl, dass ich da eine Trennung habe. Okay, ja, oder lebst du anders?
Ich empfinde dich, ne, jetzt nur mal zwischen uns gesprochen, mit und allem, natürlich bist du wertend. Du hast einen wertenden Zug an dir, aber das hat doch nichts zu heißen, ich würde aber nicht sagen, dass du grundsätzlich nicht bewertend bist. Ich empfinde, du hast schon eine Seite an dir, die bewertet alles und jeden, aber doch nicht jetzt so, was man daraus vielleicht macht.
Okay, ja, das verstehe ich, ja.
Deswegen meine ich, für mich ist mindestens genauso wahrhaftig, du bist eine
sehr
annehmende und offene Person, zu der man ganz ehrlich, egal ob privat oder beruflich, gehen kann.
Okay.
Und man weiß, man wird verstanden, ich habe nie Angst gehabt, auch wenn du so krasse Sachen gesagt hast, ja, im Sinne von, wenn du dich so entwickelst, dann kriegen wir ein Problem, ist ja im Endeffekt aber auch ehrlich und ich wusste gleichzeitig, bist du aber die Person, wenn ich jetzt was geklaut habe oder wenn ich was tue, was verboten ist, dann darf ich dir das sagen.
Ja, ja.
Und das meine ich, also das ist, glaube ich, wirklich komplexer, als jetzt zu sagen, bist du bewertend oder nicht.
Okay, ja, okay.
Ja. Gut. Hast du Momente, wo du realisiert hast, dass ich kein Kind mehr bin? Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil du mir da öfter mal so Rückmeldungen gibst, ne?
Ja, das ist ein ganz spannender Prozess, weil ich dich ja, was ich schon mal in der Folge gesagt habe, dass du sehr schnell, also du hast immer so eine große Weisheit und Reife gehabt. Und gleichzeitig bist du eben ein Baby, ein Kind gewesen. Und insofern habe ich das Gefühl, dass diese Abnabelung und diese Realisierung, dass du wirklich eine erwachsene Frau bist, die ist in Etappen gekommen. Es gibt nicht den Moment, 25 erwachsen oder 27 erwachsen oder jetzt. Aber ich muss immer wieder einen Schritt zurücktreten und das realisieren. Und ich gucke dich ganz oft an und bemühe mich sozusagen jetzt zu sehen, wie dich jemand anders sehen würde, der dich als Kind nicht gesehen hat. Und das ist insofern, ich hoffe, dass das jetzt auch also unsere Wahrnehmung gleich ist. Ich nehme dich absolut ernst als erwachsene, reife Frau, Aber ich sehe in dir immer noch meine Kleine irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Verstehst du, was
ich meine? Habe ich auch das Gefühl. Ja, sagst du mir ja auch immer mal wieder, dass du so... Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, manchmal, wenn das so ist, dann sagst du mir auch in den Momenten, dass du gerade realisierst oder eben nicht realisierst, boah, 32 bist du schon oder sowas, je nachdem. Ja. Und gleichzeitig haben wir ja auch gesagt, so als wir uns wiedergefunden haben, würde ich sagen, jetzt auf einem tieferen, anderen Level und ich deutlich meinen Weg auch gehe, desto mehr kann ich aber auch wieder deine kleine Tochter sein.
Gleichzeitig. Ja, genau, so rum. Ja, okay.
Weil ich eben ernst genommen werde und auch unabhängig bin oder sein kann.
Aber es ist ein Prozess.
Dann kann ich das wieder mehr zulassen.
Genau. Ja. Also ich kann nicht das Alter festlegen. Ich kann sagen, seitdem du 27 bist, hat sich gravierend etwas verändert. Wirklich. Also die Entwicklung zwischen uns, da hat wirklich Heilung stattgefunden. Aber es ist wirklich in Schritten passiert so.
Ja, okay. Die nächste Frage weiß ich gar nicht. Wir können sie auch skippen, ne? Ich frage einfach, was hat in deiner Kindheit dich am meisten dich geliebt fühlen lassen?
Schwierige Frage.
Ja, ne?
Weil es bis heute so ist, dass es das Schwierigste für mich ist, mich überhaupt geliebt zu fühlen. Von daher.
Wodurch fühlst du dich denn grundsätzlich geliebt? Ja, zum Beispiel von mir oder von.
Durch Wertschätzung, also durch gesehen werden. Wenn ich mich wahrgenommen fühle. Einfach ich als Person mich wahrgenommen. Ob das jetzt, es muss nichts Positives sein, es kann auch an mir, also wie jetzt so ein Gespräch über, bin ich wertend oder nicht, wenn ich merke, dass ein Wesen sich ernsthaft mit mir auseinandersetzt und wirklich sich aufrichtig darum bemüht, mich wahrzunehmen und nicht mir was überzustülpen. Das ist für mich ganz wichtig. Tatsächlich Körperkontakt ist für mich ein wichtiger Punkt. Auch, das tut mir total gut. Und dass ich, auch wenn ich etwas mache, was für jemanden anders herausfordernd ist, also damit gesehen werde, das auch benannt wird, aber es dann auch wieder gut ist. Also dass es sozusagen eine Befriedung gibt.
Ja.
Und ich mag es unwahrscheinlich gerne, wenn sich jemand, also wodurch ich mich auch geliebt fühle, ist, wenn ich so merke, dass jemand sich an Kleinigkeiten von mir erfreut, was du so kannst.
Ja, ich wusste, dass du das sagst. Oh ja, wenn man sich an dir erfreut, ja. So schön. Umso schöner, ne? Dass, wenn du sagst, dass ich das so kann, ist ja jetzt ein großer Unterschied zu dem Aspekt, den wir mal rausgepickt hatten, wo du dich gar nicht gemocht gefühlt hast von mir.
Genau, ja.
Ja. Okay. Und befriedet, ne? Das Wort kenne ich gefühlt nur von dir. Ja, die Gesellschaft spricht immer von Befriedigung, aber befriedet ist eigentlich ein ganz schönes Wort, finde ich. Dann ist hier unter neuntens, soll ich dir jetzt sagen, wie du mich in einer Art und Weise geformt hast, wie du es vielleicht gar nicht weißt. Ich weiß, dass wir in den letzten Folgen schon ein, zwei Momente hatten, wo da was rauskam und gerade kam mir noch was in den Kopf. Aber das weißt du schon. Ich darf vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob mir noch was einfällt, was du nicht weißt. Aber deine Sichtweise aufs Leben, die hat mich ganz viel geformt. Ansonsten würde ich jetzt nicht mein Traumleben leben, so wie du gesagt hast. Und wie ich es auch empfinde. Das ist dieses, mich nicht limitieren zu lassen von dem, was die Gesellschaft so vorgibt. Also im Sinne von, erst dann und dann kann ich das und das machen. Und erst das und das muss passieren und dann. Und das darf man nicht. Sondern ich hatte das Gefühl, dass du eigentlich immer dein Leben selber kreierst, indem du das siehst, was möglich ist und daran geglaubt hast, ne, oder dafür alles natürlich auch getan hast, ist schon klar. Aber diese Sichtweise, sich nicht limitieren zu lassen von irgendwelchen Dingen, die angeblich nicht möglich sind, die machen ja erstmal alles offen, was ja nicht heißt, dass dann alles einfach so klappt unbedingt. Aber habe ich dir auch letztens ja schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass im Endeffekt gibt es aus meiner Sicht nichts, was du wolltest oder dir vorgenommen hast, ernsthaft vorgenommen hast, was dann nicht geklappt hat. So. Und dadurch, ist es eigentlich sich auch richtig, zum Beispiel reich zu fühlen oder voller Möglichkeiten zu fühlen, versus man sitzt hier in Deutschland, hat alles, was man braucht und trotzdem wird einem so die ganze Zeit suggeriert, gesellschaftlich meine ich einfach, gar nicht jetzt immer im Einzelnen, dass es nicht reicht und dass nichts möglich ist und Risiko, Risiko, Sicherheit, Sicherheit, Angst, mhm. Angst, Angst.
Ja.
Das ist ja das Gegenteil eigentlich.
Ja.
Ne?
Ja, schön.
Ja. Gibt es etwas, was du hoffst, woran ich mich erinnere in Bezug auf dich oder auf uns? Aber vielleicht vor allem in Bezug auf dich. Hier steht jetzt was, was ich nicht aussprechen möchte, weil das passiert nicht.
Hä?
Lange nachdem du gegangen bist.
Ach so.
Woran soll ich mich erinnern?
Okay.
Nein, 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 das habe ich nicht unterschrieben. Ich kenne dich mein Leben lang, Punkt.
Ja, ich glaube, das ist ein Wunsch, dass du mich dann auf diese Art bei dir hast und ich weiterhin deine Ratgeberin sein, also Rat ist ein doofes Wort, deine Begleitung sein kann. Begleitung. Und dass du deine innere Mama dann dabei hast und daran denkst, ach, da hätte sie jetzt vielleicht das gemacht oder auch an unsere, ja, was wir in der letzten Folge gemacht haben, diese lustigen Situationen, dass diese Liebe dich einfach begleitet.
Also, ich habe auf jeden Fall Tränen in den Augen. Ja, ich mache dieses Thema wirklich immer sehr emotional, aber ich musste jetzt, natürlich kam schon wieder ein kleiner Schmunzler aus mir heraus, weil ich dachte gerade, weißt du, was du immer machst, wenn ich von dir genervt bin oder angestrengt bin?
Na?
Dann sagst du, also jetzt hast du immer gesagt, denk da dran, wenn wir nicht mehr zusammen wohnen.
Genau.
Das wirst du vermissen.
Genau.
Früher hast du immer gesagt, wo wir zusammen gewohnt haben, wenn du halt nicht mehr lebst, ja, auch ab und an. Und jetzt war aber immer darauf bezogen, wenn du nach Norwegen gehst und ich ja dann, ja, wir uns nicht mehr sehen. Kompliziert, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Und das hat mich immer so quasi aufgeregt, aber lachend aufgeregt auch. Mhm. Ja, dieses, oh Mann, wenn es mich doch gerade so nervt. Und dann sagst du, du wirst es vermissen. Und ich wusste einfach, du hast recht. Ja, okay, die 11., das kann ich nicht. Writer, ja, dann darf ich dir einen Brief schreiben. Das kann ich ja nochmal machen, unabhängig vom Podcast. Darf dir einen Brief schreiben, in dem ich dir erzähle, wie du mir quasi geholfen hast, diejenige zu werden, die ich jetzt bin.
Also ich dachte, wo ich dir die größten Steine in den Weg geschmissen habe.
Natürlich, natürlich. Und die vermisse ich alle, weil du, ja, genau.
Die Steine.
Ja. Ja, tatsächlich. Ist es, glaube ich, so das gewesen. Das waren die Fragen.
Okay, schön.
Und mir kommt gerade, weil hier noch was stand, von wegen... Ja, ist egal, das ist in Englisch, das ist so ein langer Satz, aber da stand auch sowas von wegen Name, da ist mir gerade eingefallen, ich habe drei Namen, du hast mich nie mit drei Namen gerufen, wenn ich irgendwas gemacht habe, was dich geärgert hat, ne?
Nein, als wenn du mich je verärgert hättest.
Och, ne? Ja, dein Schnürkelschneckchen.
Ja, mein Schnürkelschneckel, Erschelpuppersche.
Erschelpuppersche. Oh, das war doch noch, oh, die Folge ist schon vorbei, das Lustigste. Die kleine Schachtel.
Oh, ja.
Auch vielleicht können wir das so als Abschluss erzählen.
Ja, dann mach.
Wir waren spazieren in einem Park und da kam uns, wir waren barfuß und dann kam uns ein
wirklich älterer Mann.
Alter Mann entgegen. Ich weiß gar nicht mehr, was der genau gesagt hat, aber der war auf jeden Fall amüsiert und angetan davon, dass wir hier so barfuß rumlaufen und vor allem von dir und meinte irgendwie, und dann läuft hier die kleine Schachtel einfach barfuß oder so.
Ja.
Wir haben so gelacht darüber, wir waren so irritiert, aber es war wahrscheinlich richtig...
Weil er das so betont hat. Es war wirklich so, er kam so um die Ecke, er kam eine Holzbrücke runter, also so ein Holzabstieg und ging dann um die Ecke und stand auf einmal vor uns und dann meinte irgendwie so nach dem Motto, ja, da denke ich gerade so übers Leben nach und dann kommt hier die kleine Schachtel und das war so absurd. Ja, und seitdem bin ich die kleine Schachtel.
Seitdem bist du die kleine Schachtel und wir fanden, es war irgendwie so süß, ne?
Ja,
das war auch so, als wäre das
liebevoll, wie eine Liebeserklärung eigentlich.
Wie eine Liebeserklärung, als wäre das quasi ein Begriff oder so eine Art, um jemanden zu werben in seiner Generation.
Genau. Also
es war ganz süß, ja.
Ja.
Oh, siehst du? Kleine Schachtel?
Ja.
Wie fandst du das mit den Fragen? War das
angenehm? Berührend. Also sehr schön und auch, ich mag das ja. Also das sind Art Fragen, die ich mag, wenn es um dieses Reflektieren geht. Das liebe ich ja. Natürlich die eine Frage mit der, wodurch ich mich geliebt fühlte, die hat voll reingehauen, weil das auf einmal so wirklich, ich habe dann wirklich gesessen und überlegt und habe dann wollte sagen, die Natur, also das ist wahrscheinlich, das ist meine Heilung und Rettung gewesen immer, diese Art von Verbindung, die ich immer zur Natur hatte und zu den Tieren. Das ist aber eben sehr speziell. Auch das ist nochmal speziell. Und unsere Verbindung, als du zur Welt gekommen bist, weil dieses ohne Sprache, nonverbale, nur sich erfühlen und sich auf diese Art und Weise auszutauschen und zu kommunizieren, habe ich geliebt mit dir. Ich habe nie darauf gewartet, dass du sprechen lernst, wie andere. Oh, ich fand dich in diesem ganz ursprünglichen Zustand, fand ich dich toll.
Aber das höre ich echt öfter, dass Leute sich so freuen und sagen so, oh, mit Babys, aber dann so 3-4 Jahre, ab da kann man was mit denen anfangen. Und dann aber auch diejenigen, die sagen, oh, diese Babyzeit, die vermisse ich so. Das sagt bestimmt auch was dann jeweils über einen aus, oder? Was man daran gerade vermisst oder
schätzt. Ja, was man daran vermisst, ja, genau.
Was man daran,
Ich habe nicht das genossen, dass du abhängig von mir bist oder dass ich dich versorgen kann, sondern ich habe es genossen, dich kennenzulernen auf diese Art, dass du dich ausgedrückt hast über was ganz anderes als über diesen Verstand. Ich konnte meinen Verstand abschalten. Ich konnte intuitiv mit dir sein.
Ja, aber ist das dann, ja genau, ich weiß gar nicht, in welche Richtung das geht. Also wenn man sagt, ich mag das, wenn man mit denen richtig was anfangen kann, dann bedeutet das ja auch, dass es vorher vielleicht eher schwieriger ist, in einem festgesteckten Alltag, in dem man da gerade vielleicht steckt, auch mit sich selber dann sich drauf einzulassen, dass da ein Wesen ist, was das anders kommuniziert.
Das ist eine ganz andere Energie, ja.
Ja.
Das habe ich geliebt. Ja.
Okay, spannend. Danke, Mama.
Ja, ich danke dir. Sehr berührend.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.